When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
Dieser heilige Koloman, der war eigentlich eine arme Sau. Man hat ihn einmal mit Ruten geschlagen, man hat ihn eingesperrt, man hat ihn mit Steinen beworfen.
Glühenden Eisen behandelt.
Und dann hat man auch was ganz Besonderes gemacht.
Man hat ihm die Knie zersägt und dann hat man ihn aufgehängt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie als Wissenschaftler so ein bisschen der offizielle gerichtsmedizinische Gesandte des Vatikans, des Papstes, oder? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter, und neben mir sitzt wie immer
Christian Reiter, Gerichtsmediziner.
Herr Professor, wir reden hier ja meistens über die Wissenschaft und wie sie die Wahrheit rekonstruiert, wie sie Täter überführt oder Unschuldige rettet. Und manchmal reden wir auch ein bisschen über das Mystische, über den Aberglauben und über die Wunder. Und heute reden wir nur über Wunder und über Gott. Und gestatten Sie mir vielleicht eine erste Frage. Glauben Sie persönlich eigentlich an Wunder? Ist Ihnen schon mal ein Wunder passiert?
Ich bin schon öfters mit der Frage um Wunder konfrontiert worden. Vorwegnehmen kann ich sagen, ich glaube an den Zufall, der mit den Wundern im Zusammenhang zu sehen ist.
Das heißt, wenn Leute sich was nicht erklären können und glauben, der liebe Gott hat seine Finger im Spiel, dann kommt man zu Ihnen und legt Ihnen was auf den Tisch, damit Sie Antwort geben, ob es wirklich der liebe Gott war oder vielleicht doch etwas ganz Profanes.
Also ich gehöre Gott sei Dank nicht zu der Kommission, die zu entscheiden hat, ob etwas ein Wunder ist oder nicht. Aber ich bin am Rande mit derartigen Themen beschäftigt.
Das muss man für unsere Zuhörer festhalten. Es gibt wirklich eine Kommission, die darüber entscheidet, ob Wunder vorliegen, nämlich göttliche Wunder. Das ist eine Kommission des Vatikan, die darüber entscheidet, ob jemand heilig gesprochen wird oder nicht.
Oder selig gesprochen.
Oder selig gesprochen. Wir haben dazu schon eine Folge in der ersten Staffel gemacht über den Pater Schwarz, den sie dann konserviert haben, der sich dann verfärbt hat. Der Pater Schwarz wurde grün. Wer will, kann sich diese Folge anhören. Aber heute reden wir über was anderes. Ich möchte diese Folge gern beginnen mit meinem täglichen Weg zur Arbeit. Ich fahre da mit der U-Bahn und sehr oft steige ich aus in der Station Stephansplatz. Und wenn man da von der U1 mit der Rolltreppe rauffährt, da gibt es ein Zwischengeschoss, und wenn man genau schaut, sieht man die Virgilkapelle. Die ist 1973 gefunden worden und ist über 1000 Jahre alt und hat etwas sehr Bemerkenswertes. Zumindest hat es der Herr Professor Göbel und der Herr Professor Köberl publiziert in einem Artikel mit dem Titel Zur astronomischen Orientierung der Vigilkapelle. Sie hat nämlich das Kirchenschiff so ausgerichtet, dass ausgerechnet am 13. Oktober die Sonne sozusagen hier in die Kirche hineinfällt. Und der 13. Oktober ist ein ganz bemerkenswerter Tag, nämlich.
Weil das ist der Tag des Schutzpatrones, des heiligen Koloman.
Dieser heilige Koloman ist eigentlich ein ziemlich armer Mensch, kann man sagen, gewesen. Der hat ungefähr um das Jahr 1000, 1012, so steht es in den Melka-Annalen des Abtes Echenfried, ist der am Weg ins Heilige Land bei Melk vorbeispaziert.
Er war ein irischer Pilger, der ins Heilige Land pilgern wollte und ist auf dem Weg dorthin in unseren Gefilden aufgegriffen worden.
Aufgegriffen ist gut, die Leute haben ihn für einen Spion gehalten.
Ja, weil es zur damaligen Zeit gerade zwischen regionalen Herrschern einen Streit gegeben hat und man hat gedacht, okay, da kommt der Spion. Noch dazu war er offenbar nicht des Niederösterreichischen mächtig und man hat gesagt, ein komischer Typ, ja, der redet eine komische Sprache, weiß nicht, worum es geht, das könnte ein Spion sein, der sie blödstellt.
Und vor 1000 Jahren hat man einen Spion nicht einfach einmal vor Gericht gestellt und befragt, ob er ein Spion ist, sondern man hat ihn einmal mit Ruten, also das ist aufgezeichnet worden, mit Ruten geschlagen, man hat ihn eingesperrt, man hat ihn mit Steinen beworfen.
Glühenden Eisen behandelt.
Mit erhitzten Eiern, steht in einer Chronologie.
Was auch immer das ist.
Mit glühenden Feuerzangen gezwickt. Und dann hat man auch was ganz Besonderes gemacht.
Man hat ihm die Knie zersägt und dann hat man ihn aufgehängt.
Und die Knie hat man ihm zersägt auf einem Stein. Und diesen Stein finden Kundige im Stephansdom, weil der ist dort eingemauert worden im Bischofstor.
Rudolf der Stifter hat diesen Stein organisiert und hat den als eine ganz markante Reliquie im Bischofstor einmauern lassen.
Also wenn man mit der U-Bahn beim Stephansplatz rauffährt, Virgilkapelle, Bischofstor, dort hat man sozusagen die Spuren von diesem heiligen Koloman. Der war eigentlich eine arme Sau, muss man sagen. Weil man hat ihn nicht nur verstümmelt, man hat ihn dann auch noch
aufgehängt. Sterbend aufgehängt, und ich gehe davon aus, dass der Arme sicherlich in den Tagen vor seinem Tod nicht gut genährt wurde, auch nichts zum Trinken gekriegt hat, und der war am Ende. Ja?
Er ist mit Räubern aufgehängt worden?
Ist das Interessante, er ist in einer Dreierkombination, so ein bisschen wie die Christuskonstellation mit den Schächtern, also in einer Dreierkombination gehängt worden, und es wird dann berichtet, dass die Hinrichtung in den Herbsttagen stattgefunden hat. Das ist auch sozusagen dieser 13. Oktober, das ist der Tag der Hinrichtung des heiligen Koloman, und in der Stockerauer Au.
Genau, man wollte das in die Tiere fressen. Also es war sozusagen die unwürdigste Art, wie man einen Menschen loswerden kann. Man glaubt hat, er ist ganz böse. Verstümmelt, zerhackt, gesteinigt, aufgehängt. Also das war sozusagen die schöne alte Welt im Jahr 1000, die Zivilisation, die dort geherrscht hat. Und jetzt hängt er da am 13. Oktober an einer Liane.
Gut. Und im Frühjahr dann haben Leute bemerkt, dass die anderen Verbrecher, die mit ihm gehängt wurden, von den Vögeln zerhackt und aufgefressen waren, und auch von den Käfern und allen möglichen Getier. Aber der Koloman, der hängt dort völlig unversehrt.
Nicht nur unversehrt, es hat die Liane auch zu blühen begonnen, mit der er aufgehängt wurde. Das heißt, man muss sich vorstellen, der hängt dort, schaut noch so immer aus wie im Oktober, und rundherum sind Blüten und Blätter.
Und dann nimmt man den ab, weil man sich denkt, das könnte doch vielleicht ein Zeichen des Himmels sein, dass der bewahrt wurde. Und beim Abnehmen fällt auf, dass dieser Leichnam eigentlich nicht stinkt, sondern einen lieblichen Geruch aufweist.
Der auch später auffallen wird, als man eine Gruft öffnet, in die man ihn hineingelegt hat.
Genau, man hat ihn also dann bestattet im Bereich dort, wo heute die Stadtkirche von Stockerau ist, auf einem Hügel. Da gab es dann auch einmal eine Überschwemmung. Und dort, wo der heilige Koloman bestattet war, ist das Wasser nicht hingekommen, weil er am Hügel bestattet wurde. Und man hat sich also überlegt, ob man nicht doch reumütig den irgendwie doch bewahren sollte.
Jetzt ist noch etwas Interessantes passiert. Jemand ist zu dem Leichnam hingegangen, als er noch dort gehängt ist, und hat in die Wade geschnitten.
Ein gewisser Herr Rumald wird berichtet, der hätte einen Sohn gehabt, der Geschwüre gehabt hätte und die waren nicht heilbar. Und der hätte in der Nacht geträumt, dass man hier ein Stück Gewebe von dem Koloman nehmen solle und das auf die Wunden reiben solle. Und dadurch könnte eine Heilung auftreten. Der hat einen Diener dorthin geschickt und der hat berichtet, dass beim Einschneiden in die Wade flüssiges Blut herausgeflossen sei. Und er hat dieses Gewebstück seinem Herrn gebracht. Die haben also die Wunden eingerieben und tatsächlich kam es hier zu einer Heilung.
Das ist geschnitten worden, als der noch dort gehängt ist?
Als er noch hing, so wird es berichtet.
Das heißt, man geht zu diesem im Frühjahr gefundenen, nicht verrotteten Koloman, schneidet ihm in die Wade, es kommt Flüssigkeit raus, man reibt sich die Flüssigkeit drauf und sie hat eine heilende Wirkung.
So ist es.
Das ist der Mythos des...
Das ist die offizielle Geschichte.
Genau, so. Das kann man jetzt glauben oder beweisen. Kann man das beweisen?
Naja, man kann sich den Kopf zerbrechen, was mit diesem heiligen Koloman passiert ist. Wenn der über den Winter nicht von den Vögeln gefressen wurde, dann ist er relativ schnell im Vergleich zu den anderen, die mit ihm exekutiert wurden, wahrscheinlich sehr rasch vertrocknet. Nun ist gerade Stockerau eine Location, wo wir ja wissen, dass durch die Wiener Pforte zwischen Bisamberg und Leopoldsberg dort ein Düseneffekt ist. Der Wind, der vom Westen kommt, zieht durch die Wiener Pforte und nimmt sehr viel Feuchtigkeit mit, sodass also ein Erhängter im Gebiet der Stockerauer Au relativ rasch vertrocknen kann.
Der noch dazu keinen Mageninhalt hat.
Der noch dazu wahrscheinlich nichts zum Essen gekriegt hat, der davor auch schon ziemlich ausgetrocknet war. Man könnte davon ausgehen, dass die anderen Exekutierten vielleicht fettleibiger waren, denn wenn der Koloman ein Pilger war, na, dann war der sicher nicht fettleibig. Ja, weil der hat ja eine Kondition gehabt, dass der ins Heilige Land konnte. Es war eher eine drahtige Person, während die anderen vielleicht fett waren. Und daher waren auch die Fetten für die Vögel interessanter als dieser Ausgemergelte, der relativ stark vertrocknet war. Das heißt, er ist vertrocknet, er ist mumifiziert über den Winter, das ist eine Art Gefriertrocknung in der Au. Und er kann daher im Frühjahr bereits als Mumie dort gehangen haben und eine Liane, die dort als Strangwerkzeug verwendet wurde, kann durchaus auch blühen, auch wenn sie als Strangwerkzeug verwendet wurde.
Das heißt, es ist relativ einfach erklärbar. Aber was hat es jetzt mit der Flüssigkeit aus der Wade auf sich?
Nun, wenn das Ganze zu einer Jahreszeit passiert ist, dieses Hineinschneiden in die Wade, wo die Temperaturen schon etwas höher waren, dann kann das Körperfett, das sich aufgrund der Schwerkraft, ein bisschen Fett hat immer einer, auch wenn er noch so verhungert ist, weil man ja auch ein Baufett in der Rumpfwand hat, dieses Fett kann bakteriell abgebaut werden. Wird auch abgebaut durch Fäulnisbakterien. Und die Fette eines Körpers werden durch die Bakterien kurzkettig. Das bedeutet, die werden dünnflüssiger. Und diese flüssigen Fette setzen sich der Schwerkraft folgend in die unteren Körperpartien ab. Und wenn jetzt jemand in die Wade so einer Mumie hineinschneidet und es ist nicht kalt, dann fließt aus dieser Wade eine Flüssigkeit heraus. Es ist ein Öl. Und dieses Öl enthält kurzkettige Fettsäuren. Und man weiß aus der Forschung, dass kurzkettige Fettsäuren einen deutlichen Einfluss auf Bakterien haben, einen hemmenden Einfluss auf Bakterien haben. Und so kann dieses Gewebe oder diese Flüssigkeit, die aus der Wade des heiligen Koloman gewonnen wurde, tatsächlich bei bestimmten Hautkrankheiten aufgetragen einen die Heilung fördernden Effekt gehabt haben.
Bleibt über der wohlige Geruch, als wir den Sack geöffnet haben. Es wird beschrieben, dass das gut gerochen hat.
Ja, ein lieblicher Geruch.
Lieblicher Geruch. Was kann das sein?
Dieser liebliche Geruch ist darauf zurückzuführen, dass kurzkettige Fettsäuren zwar riechen und man kann sie auch, wenn sie sehr kurzkettig sind, denken Sie an die Buttersäure, schon als stinken bezeichnet. Aber wir kennen das aus der Lebensmittelchemie, dass zum Beispiel eine Salami, auch in der die Fettsäuren sich abbauen durch den Schimmel, und diese Salami hat einen nicht unangenehmen Geruch. So ungefähr riechen Mumien.
Das heißt, es ist so ähnlich wie die Mumie, über die wir in der ganz ersten Folge, der Herr der Fliegen, Staffel 1 geredet haben. Die Mumie, die im Gerichtsmedizinischen Museum steht.
Die tropft.
Die tropft, weil das Fett sozusagen tropft, so wie Speck, den man in die Sonne legt. So ist auch das erklärbar.
So ist es auch erklärbar.
Das heißt, der Koloman-Mythos ist für den Gerichtsmediziner eigentlich relativ leicht zu knacken gewesen.
Mit ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Literaturrecherche war er einfach zu knacken, ja.
Also ich werde jedenfalls jedes Mal, wenn ich jetzt über den Stephansplatz gehe, an die Salami denken oder den Salamigeruch und den heiligen Koloman, wie er da hängt in der Liane.
Ja, hier ist wieder Ernst Molden. Ich möchte gerne vorankündigen, dass am Ende der Sendung in einem Lied beschrieben wird, wie es ist, an einem öffentlichen Ort, ohne es zu wissen, neben einem Mörder zu sitzen. Freuen Sie sich auf die Moritat vom Belvedere.
Wir haben einen zweiten Fall mit, der sich auch um das Wunder kümmert. Und der ist ein bisschen schwieriger. Er betrifft Ladislaus Badjani Stratmann. 1870 geboren, sechstes Kind, geboren in Dunakiliti, ein kleines Dorf auf einer Schüttinsel der Donau in Ungarn. Der Vater ist abgehauen, als er 12 Jahre war. Er war kein heiliges Kind, ein schlechter Schüler, immer wieder aus der Schule geworfen, hat aber dann sich irgendwie gefangen, hat auf der BOKU studiert, hat Astronomie, Chemie und Physik studiert.
Das hat ihm aber doch nicht ganz zugesagt.
War ein Choleriker.
Ja, also ein schwieriger Mensch.
Ein schwieriger Mensch und mit 25 Jahren hat er aber dann Medizin studiert, hat die Gräfin Theresia von Koret geehelicht und mit ihr 13 Kinder gezeugt. Und dann hat er was ganz Besonderes gemacht. Er hat in Kizzi im Jahr 1902,
also sich als praktischer Arzt einmal niedergelassen. Er hat sich aber dann fortgebildet, auch in Augenheilkunde und Chirurgie und hat das Krankenhaus Kizzi gestiftet, aus der eigenen Tasche.
Einfach gespendet, weil er viel Geld gehabt hat.
Ja, und weil er sich dort sozusagen auch ein medizinisches Wirkungsbereich schaffen wollte.
Und er hat nicht nur das Krankenhaus gestiftet, er hat dort auch die Patienten kostenlos behandelt, bis zu 100 Patienten am Tag und hat sein Erbe, das er gehabt hat, für die Armen eingesetzt.
Ja, also ein wohltätiger Mensch geworden. Heilend und wohltätig.
Er bekommt 1915, also noch gar nicht so lange her, vor 100 Jahren, den Titel eines Fürsten und wird aufgenommen in den Orden vom Goldenen Vlies und in den St. Stephansorden und wird kein Society-Löwe. Also er ist kein so ein Aristocrat, sondern
nein,
er bleibt bescheiden.
Hat zurückgezogen gelebt, hat sich seiner Medizin und seinen karitativen Aufgaben gewidmet, hat dann noch zusätzlich ein weiteres Krankenhaus finanziert und hat ein sehr wohlgefälliges Leben geführt.
Das Schicksal hat es aber nicht gut mit ihm gemeint, weil mit 60 Jahren schon kriegt er einen Tumor und stirbt.
Er hat einen Tumor der Harnblase bekommen und ist dann in Wien im Jahre 1931 verstorben.
13 Jahre später, 1944, kommt der Vatikan drauf, dass das möglicherweise ein
Seliger sein könnte.
Und leitet ein Seligsprechungsverfahren ein. Und für die Seligsprechung braucht man
nicht nur eine Expertise dafür, dass hier ein Heilungswunder stattgefunden hat, sondern im Rahmen des Seligsprechungsverfahrens wird auch eine Rekognoszierung, also eine Besichtigung und Bestandsaufnahme der sterblichen Überreste des Verstorbenen gefordert, um diese sterblichen Überreste zu sammeln, sie hermetisch abzuschließen, damit kein Reliquienhandel oder ein Missbrauch damit entsteht.
Das heißt, Sie gehen jetzt her und machen seine Gruft auf.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich durch Empfehlung hier bestellt wurde als medizinischer Gehilfe. Und wir haben im Jahre 1988 in der Familiengruft der Badjanis in Güssing diese Rekognoszierung dann durchgeführt.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie als Wissenschaftler so ein bisschen der offizielle gerichtsmedizinische Gesandte des Vatikans, des Papstes, oder?
Ich glaube, das ist eine Sache, die überwiegend durch Mundpropaganda zustande gekommen ist, durch die Bearbeitung von ein paar Fällen. Durch mich hat man erkannt, dass ich das, glaube ich, sehr seriös mache, völlig entkoppelt von religiöser Überlegungen. Und ja, das geht einem voraus.
Aber es ist erstaunlich, dass eine Institution, die irgendwie Wunder beweisen will, sich dafür ausgerechnet einen Wissenschaftler holt, der eigentlich nicht an Wunder glaubt, sondern Wunder widerlegen möchte.
Also ich habe mich in den Jahren, wo ich diese Tätigkeiten für die Kirche durchgeführt habe, selbstverständlich auch immer mit der Frage beschäftigt, wie ist es mit Wundern und welchen Einfluss nimmt der Himmel auf diese Welt?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Das ist in diesem Fall Batjani eine sehr spannende Frage. Gehen wir jetzt nochmal zu dieser Gruft. Sie öffnen den Sarg und vielleicht können Sie jetzt einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, wie sowas ausschaut, wenn man so einen Sarg von jemandem, der 1930 stirbt, aufmacht.
Das ist eine Gruftbestattung gewesen in einem sehr schönen Marmorsarkophag, wo der schwere Marmordeckel gehoben wurde. Und in diesem Marmorsarkophag war also eine verlötete Metall. Nehmen wir es einmal Metallkiste, ein Metallsarg.
Vielleicht für die Bestattungsleihen unter uns, also man kann sich verbrennen lassen, man kann eine Erdbestattung
haben,
machen, aber
man kann auch eine Gruftbestattung.
Und auch in der Gruftbestattung kann man sozusagen in der Gruft noch einmal in einem Marmorsarg und da drinnen noch einmal in einem Zinnsarg liegen.
Das Wesentliche an der Gruftbestattung ist, egal ob das jetzt unter der Erde in einer gemauerten Gruft ist oder ob das über der Erde in irgendeinem Grabmal ist, ist, dass der Leichnam in einem Metallsarg eingelötet wird. Das heißt, es gibt einen Deckel, es gibt einen Unterteil, aus hygienischen Überlegungen, denn ich kann nicht den Leichnam jetzt sozusagen in einem Raum oder in einem Marmorgrabmal lagern, ohne dass das hermetisch von der Umgebung her irgendwie abgesichert ist. Es wäre ein Geruchs, also auch eine hygienische Belastung der Umwelt.
Das heißt, man ist so wie so eine Ölsardine eingereckt.
Man ist in einer Art und Weise auch eingedost. Das heißt, es wird der Deckel und der Unterteil werden verlötet und das sollte luftdicht gemacht sein.
Und das rostet nie auf?
Wenn es sich um entsprechende Metalle handelt, die also korrosionsbeständig sind, dann kommt es sehr langsam, aber manchmal doch, zu Korrosionen. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte.
Das heißt, die Kapuzinergruft muss ich mir vorstellen als eine Ansammlung von Dosen, in denen die Habsburger liegen.
Mit entsprechend schönen Grabmälern darüber. Ja.
Und jetzt macht man so eine Dose auf. Wie öffnet man so einen Metallsarg eigentlich?
Tatsächlich auch so ähnlich wie eine Konservendose mit einer entsprechenden Schneidewerkzeug. Man kann das auch mit einer Flex machen, mit einer Metallscheibe. Schneidet man einfach diesen Deckel ab von der Verlötung, hebt es ab und darunter liegt dann sozusagen der Verstorbene.
Das ist eigentlich für einen Gerichtsmediziner so ein spannender Moment, nehme ich an, oder?
Weil man sich nie sicher sein kann, was einem da sozusagen erwartet.
Wie oft kommt es vor, dass sie so Dosen öffnen mit Menschen drin?
Na, ich würde sagen, so im Schnitt würde ich sagen, im Laufe der letzten 40 Jahre habe ich solche Umbettungen oder Enterdigungen etwa einmal im Jahr gehabt.
Einmal im Jahr heißt doch ein paar Dutzend insgesamt in Ihrer Laufbahn.
Ja.
Was war da so darunter? Erzählen Sie uns ein bisschen, was kriegt man da so zu sehen?
Das sind also zum Beispiel auch entsprechende Kriminalfälle. Wir haben also in dieser Podcast-Serie auch über die Frau Blaunsteiner gesprochen und wir haben auch über die Frau Köberl gesprochen, wenn Sie sich erinnern. Und die Frau Köberl war eine von diesen Gruftbestattungen, die eigentlich eine Überraschung geboten haben, weil sie in einem tollen Erhaltungszustand war, sodass es uns möglich war, die entsprechenden chemischen Untersuchungen durchzuführen, die dann letztlich zur Verurteilung geführt haben.
Gab es andere historische Fälle, die Sie geöffnet haben?
Zum Beispiel Graböffnungen in der Kapuzinergruft. Da kann ich mich an zwei erinnern, die auch sehr interessant waren, weil hier auch sehr interessante Befunde an den Verstorbenen erhoben werden konnten. Vielleicht sollten wir darüber einen eigenen Podcast mal machen.
Über die Kapuzinergruft, das machen wir. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast, dann werden Sie nämlich informiert, wenn diese Folge kommt. Wir sind aber jetzt beim Herrn Batjani. Sie machen jetzt diese Dose auf. Was sieht man dann?
Also dieser Deckel wurde heruntergeschnitten. Und zur großen Überraschung, es war dort keine großartig tolle Beleuchtung, es war also ein bisschen schummerig.
Riecht es eigentlich dann? Also
naja, es riecht ein bisschen erdig, nennen wir es einmal erdig. Ja. Und zur großen Überraschung aller Anwesenden waren die Umrisse des Toten komplett erhalten und auch die Gesichtsumrisse waren erhalten.
Ein Wunder.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Das heißt, auf dem ersten Blick lag da drinnen eine Person. Kein Skelett, sondern eine Person.
Das heißt, nach 50 Jahren ist das durchaus auch in einem Zinnsarg bemerkenswert.
Wäre bei einer Gruftbestattung mit luftdichter Verlötung auch nicht mehr zu erwarten, weil hier die Gewebe sich doch sehr stark erweichen. Nach 50 Jahren das Ganze schon sehr, sehr mürbe ist. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese erhaltenen Körperstrukturen oder Umrisse dadurch zustande gekommen sind, dass Fliegenpuppen diese Umrisse nachgebildet haben.
Das heißt, es war gar nicht das Gesicht, sondern...
Es war kein Gewebe des Toten, sondern es waren Fliegenpuppen. Was ist passiert? Diese Lötung am Sarg war nicht perfekt. Es muss an einer Stelle oder zwei Stellen ein kleines Loch zwischen Deckel und Boden zurückgeblieben sein. Ich würde sagen, dieses Loch war wohl nicht größer als eine Bleistiftmine, dick ist. Aber durch dieses kleine Loch konnten sogenannte Buckelfliegen eindringen. Buckelfliegen sind also so Fliegen, die sind einen Millimeter oder anderthalb Millimeter groß. Sie erinnern ein bisschen an die Sauerfliegen, die man im Herbst beim Obst hat. Schauen ein bisschen anders aus, aber für den Laien sind sie vergleichbar. Und die haben die Eigenschaft, dass sie auch unter sehr starkem Sauerstoffmangel, aber auch in der Kälte sich fortpflanzen können.
Deswegen nennt man sie die Gruftfliegen.
Sie haben auch den Beinamen oder Spitznamen Gruftfliegen, weil sie also auch im Winter auf Leichen manchmal gefunden werden können. Und weil sie oft in Grüften oder in so abgeschlossenen, hermetisch abgeschlossenen Hohlräumen sich über Jahre fortpflanzen können, haben sie eine Strategie entwickelt, die sehr vernünftig ist, nämlich die Mamafliege legt ein Ei an die Stelle, wo es was zum Fressen gibt. Dort schlüpft eine Made. Diese Made hat keinen Grund, spazieren zu gehen, sondern die frisst dort, wo die Mama ihr Ei abgelegt hat. Und wenn sie sich sozusagen satt gefressen hat, dann verpuppt sie sich an dieser Stelle auch. Und aus der Puppe schlüpft dann die Fliege, die in kürzester Zeit wieder kopuliert und wieder neue Nachkommen schafft, sodass es also möglich ist, dass wenn ein paar solcher Gruftfliegen in diesen Sarkophag hineingekommen sind, nach 50 Jahren aber tausende Nachkommen bestanden haben und die Puppen bleiben dort liegen, wo das Ei abgelegt wurde. Und dass sich diese Puppen auch noch etwas stabilisieren durch klebrige Sekrete, kleben die Puppen alle aneinander. Und sie widerspiegeln das Erscheinungsbild des darunterliegenden Gewebes. So hat sich dieser gesamte Körper des Batthyány in Fliegenpuppen umgewandelt. Und beim leisesten Berühren dieser Strukturen ist das Ganze dann zerbröselt. Man könnte es vergleichen, so wie wenn man Sägespäne mit einem Haarspray fixiert. Und wenn man dann ankommt, zerfällt es alles.
Das heißt, sie haben den berührt und auf einmal war er weg.
Er war nicht ganz weg.
Es war etwas erhalten, nämlich die Hände.
Und das Herz.
Und die Hände hatten ein Kruzifix in der Hand. Auf dem Herz lag ein Medaillon mit Maria, mit Krone und weitem Mantel. Und die Organe sozusagen, auf denen heilige Kreuze
gezogen werden könnten,
die sind nicht verfallen.
Die heilenden Hände und das gute Herz.
Das ist nicht verfault.
Das ist nicht verfault und das hat dem Bischof, der damals anwesend war, es war der Bischof Laszlo aus Eisenstadt, sehr erfreut, weil er damit ein Zeichen des Himmels gesehen hat.
Jetzt habe ich in Ihrem Bericht gelesen, dass man dann etwas sehr Interessantes gemacht hat. Man hat dieses Herz und auch diese Hände als Reliquien eingelegt oder angelegt.
In ein Reliquiar, das ist ein eigenes dafür angefertigte Behältnis, übergeführt, der dann in den Vatikan überstellt wurde.
Das heißt, man lässt nicht den Toten in diesem Sarg liegen, sondern man nimmt die Hände weg und das Herz.
Auf Wunsch des Vatikans wurden Finger und auch Teile des Herzens in dieses Reliquiar übergeführt.
Wie kann ich mir dieses Herz vorstellen? Wie schaut sowas aus?
Na, so ein eher ledriges Gebilde würde ich das bezeichnen.
Und das wird einfach genommen und in eine Kiste gelegt, oder?
Ja, Also so zwischen Glasscheiben beziehungsweise so urglasartige Gebilde.
Und das bringt dann ein Leichenwagen in den Vatikan?
Das wird dann kirchenintern in den Vatikan gebracht.
Und dort gibt es ein eigenes Ossarium.
Ja, dort gibt es sicherlich eine riesige Reliquiensammlung.
Ein Wunder. Dadurch wurde der Pater nie auch selig gesprochen.
Ich glaube, dass er selig gesprochen wurde, weil es einerseits ein Heilungswunder gibt, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe, aber auch im Hinblick auf sein karitativ wohltätiges Leben und sicherlich auch ein bisschen auch im Hinblick auf diesen Leichenbefund.
Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, warum der ganze Körper von Fliegen aufgefressen wird, aber nur
das Herz und die Hände nicht.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Das hat mich der Bischof auch gefragt, interessanterweise. Der hat es also nicht nur hingenommen als Faktum und wollte nichts darüber wissen, sondern wir sind dann gesessen im Refektorium, das ist der Speisesaal dort, bei den Franziskanern, war sehr stimmungsvoll. Wir haben dort eine Gemüsesuppe serviert bekommen nach der Obduktion, also nach der Umbettung. Und wir haben halt Smalltalk geführt und der Bischof hat gesagt, naja, lieber junger Freund, weil ich war damals noch ein paar Jahre jünger, können Sie mir irgendetwas sagen, was Sie aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht an diesem Fall interessiert? Und dann habe ich gesagt, Herr Bischof, ich muss Ihnen gestehen, das ist zwar alles sehr imposant, aber ich glaube, dass das alles naturwissenschaftlich erklärbar ist. Und zwar, bei der bakteriellen Zerstörung eines Leichnams kommt sie nach Fettgehalt oder Eiweißgehalt zu einem sauren oder alkalischen Milieu. Das heißt, das Ganze wird verflüssigt und in diesem Elektrolyten, der da entsteht, waren zwei verschiedene Metalle eingetaucht, nämlich die silbernen Kruzifixe und dieser Anhänger der Maria Mutter Gottes aus Gold. Und das bedeutet aber, wenn in einen Elektrolyten zwei verschiedene Metalle eintauchen, dass es hier zu einem Stromfluss kommt. Und zwar wird das unedle Metall korrodiert und entlang des Stromflusses verlagert. Und das bedeutet, dass die silbernen Kruzifixe, die der Verstorbene in den Händen hielt, korrodierten und in Richtung Herz gewandert sind, diese Silberionen. Und wir wissen aus der Medizin, dass Silber sehr stark antibakteriell wirkt. Man hat früher zum Beispiel Lapis, also Silbernitrat, verwendet, um Bakterien in Wunden zu verschorfen. Man kann auch unter Extrembedingungen Silbernitrat verwenden, um bakteriell kontaminiertes Wasser zu desinfizieren. Ist zwar nicht gesund für die Niere, aber im Notfall, wenn man also nichts anderes zum Trinken hat, ist ein Kristall Silbernitrat in einem Kanister Wasser hilfreich, dass man keine Durchfallserkrankung bekommt. Das heißt, Silber ist antibakteriell wirksam und deshalb hat es von den Händen, die hier in der Oberbauchregion lagen, zum Herzen, das ist ja nur eine Distanz von ungefähr 20 Zentimeter, einen antibakteriellen Einfluss ausgeübt und deshalb sind die Hände und das Herz hier nicht bakteriell oder durch Maden zerstört worden.
Das heißt, Sie haben eigentlich dem Bischof, ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen so vor wie im Namen der Rose, wo William von Baskerville den Mönchen sozusagen ihre Wunder wissenschaftlich erklärt. Sie haben ihm einfach eine wissenschaftliche Erklärung gegeben. Aber er hat eine wirklich spannende Antwort darauf gegeben.
Ja, ich habe dem Herrn Bischof gesagt, es tut mir leid, dass ich Sie vielleicht desillusioniere mit dieser wissenschaftlichen Erklärung. Und da hat er mir darauf geantwortet und das klingt in meinem Kopf immer noch nach. Und das beschäftigt mich auch bis heute, nämlich: Der Himmel kann in dieser Welt nur die Dinge tun, die den Gesetzen entsprechen, die der Himmel geschaffen hat. Ein Stein, der nach oben fallen würde, würde gegen alle Gravitationsgesetze sprechen und wäre sehr suspekt, ob das wirklich ein Wunder ist. Aber der Himmel wirkt in dieser Welt durch den Zufall. Denn wer sagt uns denn, dass dieser Anhänger mit der Maria Mutter Gottes aus Gold, der ursprünglich über dem Brustbein gelagert war, dass dieser über das Herz verrutscht ist und dass die Hände dieses Kruzifix behalten haben oder hätten.
Hätten ja auch rausfallen können.
Die hätten ihm aus der Hand fallen können und dieser Anhänger hätte am Brustbein liegen können, bleiben können und damit wäre die Geschichte eine ganz andere geworden. Aber der Himmel hat sich des Zufalls bedient und ihm dadurch ein Zeichen gesetzt. Was willst du da darauf sagen?
Großartige Antwort eines
sehr weisen Bischofs.
Dem man eigentlich nichts entgegensetzen kann.
Dem kann man nichts entgegensetzen und das hat mich selbstverständlich auch mit der Frage immer wieder jetzt beschäftigt, kann der Himmel auf dieser Welt wirksam werden in Form des Zufalls? Denn wir wissen bis heute nicht, was der Zufall ist.
Mit dieser Frage entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in den restlichen Tag. Herr Professor Reiter, vielen Dank, dass Sie uns nochmal Einblick gegeben haben in diese buchstäblich wundervolle Welt des heiligen Koloman und des seligen Batthyány und wie man diese Wunder wissenschaftlich erklärt. Wir danken Ihnen wie immer fürs Zuhören und verabschieden uns.
Ich freue mich schon auf die nächsten Geschichten.
Bevor Sie gehen, wir haben auch heute wieder ein Musikstück für Sie vorbereitet. Ernst Molden hat eine ganze Platte eigens für diesen Podcast komponiert. Mördernummern heißt das Werk und Sie können die CD exklusiv im Faltershop bestellen unter faltershop.at/Molden. Hier die nächste Hörprobe. Sie hören Belvedere.
Ein Mörder sitzt vorm Belvedere, dann steht er auf, geht hin und her. Er sagt zu mir, hör'n's lieber her, haben's leichter Zigaretten. Der Mörder hat einen schlechten Fuß und Augengläser voller Ruß. Ist trat er, weil er tanzen muss, als war er in der Fetten. Ja, und die Leute sind viel, es werden noch mehr. Erst sind sie wild, dann werden sie mehr. Und die Wolken in der Simmering sind blutig rot und schwarz, als wir vom alten König lüben jetzt die Bahn. Der Mörder raucht mit dem Maurergriff, er wirkt ein bisschen primitiv. Ist er ein Dilo, ist er wief, noch im Echer drauf nicht wetten. Er hat einen Vorschein, sagt, fahren Sie mit, haben's leicht ein Freund im Vormärztritt. Alleine freut's mich nicht, ich bitt, ein Stiegel nur bis am Städten, ja. Und die Leute sind viel, es werden noch mehr. Erst sind sie wöhn, dann werden sie mehr. Und die Wolken in der Simmering sind blutig rot und schwarz. Wir vom alten König lüben jetzt die Bahn.
Das war Klenk und Reiter, der Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Das Team hinter dem Podcast, Ernst Molden hat die Musik und den Jingle komponiert, Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich, Philipp Dietrich macht die Audiotechnik.
Ja, und die Leute sind viel, es werden noch mehr. Erst sind sie wollen, dann werden sie mehr. Und die Wolken in der Simmering sind blutig rot und schwarz. Vom alten König lüben Herz die Bahn.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.